Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Im Juli 2014 wurden auf dem Gelände der Freien Universität Berlin Bauarbeiten durchgeführt.
An jedem ersten Tag des Monats wurden Abflussrohre entlang der Ostseite des Bibliotheksgebäudes ausgetauscht. Ein im Einsatz befindlicher Kleinbagger schnitt eine Grube voller Knochen. Die Arbeit wurde angehalten und die Polizei sowie Gerichtsmediziner benachrichtigt. Wem gehören diese Knochen? Und wann und warum wurden sie in fragmentarischem Zustand in tiefen Gruben am Rand des Institutsgeländes entsorgt? Wessen Erbe ist das tatsächlich? Das Erbe derjenigen, die es vergraben haben? Oder nicht vielmehr der Nachfahren, deren Gebeine hier verborgen waren? Wer trägt die Verantwortung für dieses Erbe? Wer kümmert sich darum? Hat dieses Erbe überhaupt mit der FU zu tun?
Die Knochen stammten aus dem ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik. Denn das Gelände, auf dem diese Gebeine gefunden wurden, gehörte früher zu diesem Institut. Das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik wurde 1927 gegründet und bis 1945 weitergeführt. Mit den Forschungen, die dort stattfanden, wurde die Rassenideologie der Nationalsozialisten legitimiert. In ihrem Vortrag hier gleich bei uns im Hörsaal erzählt die Archäologin Susan Pollack, wie es zu diesem Knochenfund kam, was man heute über diese Gebeine weiß und wie die Archäologie, so wie in diesem Fall, dazu beitragen kann, verborgene und versteckte Aspekte der Geschichte offenzulegen. Susan Pollacks Vortrag hat den Titel »Eine vergiftete Landschaft – Das unsichtbare Erbe des Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik«. Sie hat diesen Vortrag am 16. Januar 2024 gehalten an der Freien Universität Berlin im Rahmen der Ringvorlesung Geschichte der Freien Universität, Topographie, Institution, Erbe.
Ich werde heute Abend, wie bereits im Vortragstitel angekündigt, an zwei Elemente dieser Vortragsreihe anknüpfen: Topographie und Erbe. Mit Topographie meine ich den Begriff sowohl in einem übertragenen als auch in einem wörtlichen, das heißt im physischen Sinne. Dies werde ich versuchen, im Laufe des Vortrags zu verdeutlichen. Was Erbe angeht, so möchte ich vor allem als Archäologin auf dessen materielle Seiten eingehen, sowie auf dessen Verschweigen. Es geht mir um ein kulturelles Erbe, das zunächst gar nicht sichtbar ist und das man auch nicht sehen sollte. Ein verborgenes, totgeschwiegenes, unsichtbar gemachtes, aber trotzdem materielles Erbe. Zudem werde ich auf das Gegenteil zu sprechen kommen: Archäologie als eine Praxis der Sichtbarmachung. Damit verknüpft ist die Frage, was Archäologie mit der Geschichte einer Institution, die noch nicht einmal 100 Jahre alt ist, zu tun hat. Hier der Freien Universität. Erbe hat aber auch noch einen ganz anderen Aspekt in meinen Erörterungen. Ein für meinen Vortrag zentrales Gebäude der Freien Universität war ehemals das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik. Der Name des Instituts wird häufig als KWIA gekürzt, und das werde ich auch im Folgenden tun. Mein Thema ist also räumlich enger begrenzt als viele andere Vorträge, jedenfalls die, die ich mitbekommen habe in dieser Reihe. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit einem einzigen dreieckigen Gelände zwischen der Ine-, Gari- und Harnack-Straße. Heutzutage befinden sich dort das Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaften, die Universitätsbibliothek und das CEDIS-Gebäude heutzutage, das ist das kleine Gebäude da. Auf diesem dreieckigen Grundstück entstand 1927 der erwähnte KWIA. Es war eines einer ganzen Reihe von Kaiser-Wilhelm-Instituten, die erst ab 1911 im allmählich bebauten Dahlem errichtet wurden, mit dem expliziten Ziel, hier einen hochkomplexen Wissenschaftsstandort zu errichten. Bis 1927 existierten bereits mehrere andere Kaiser-Wilhelm-Institute. Als das nächstgelegene Nachbarinstitut stand das Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie, das in der Boltzmannstraße. zwischen diesem Institut und dem KWIA, wo heute der Henry-Ford-Bau steht, waren Versuchsflächen des Instituts für Biologie. Nur kurz sei erwähnt, dass diese Institute zum Teil noch heute bestehen, da die Nachfolgeinstitution der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft die Max-Planck-Gesellschaft ist. Noch immer in Dahlem beheimatet ist das Max-Planck-Institut für molekulare Genetik, das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, das Fritz-Haber-Institut, das Max-Planck-Archiv und das große Harnack-Haus, ehemals der Hauptsitz und nunmehr eine Tagungsstätte der Gesellschaft. Zurück zur Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Neben Institute für Chemie, Metallforschung, Physik und Astrophysik, Zellphysiologie und anderen entstand, wie bereits gesagt, 1927 zwischen Inagari und Harnack-Straßen des KWIA. Dort auf diesem dreieckigen Gelände wurde am 1. Juli 2014 während Reparaturarbeiten neben der Universitätsbibliothek große Mengen menschlicher Knochen gefunden. Obwohl ich annehme, dass viele von Ihnen einiges über diese Entdeckung wissen, skizziere ich hier zunächst die Ereignisse. So, was geschah am 1. Juli 2014? An jenem ersten Tag des Monats wurden Abflussrohre entlang der Ostseite des Bibliotheksgebäudes ausgetauscht. Ein im Einsatz befindlicher Kleinbagger schnitt eine Grube voller Knochen. Die Arbeit wurde angehalten und die Polizei sowie Gerichtsmediziner benachrichtigt. Da der Verdacht auf ein Verbrechen bestand, wurden die Knochen geborgen und in die Gerichtsmedizin zur weiteren Untersuchung mitgenommen. Diese Analyse blieb sehr kursorisch, aber führte zu dem Ergebnis, dass die Knochen von mindestens 15 Menschen aller Altersgruppen stammten. Die Mindestindividuenzahl, wo diese Anzahl von 15 herkommt, oder abgekürzt als MIZ, ist eine Berechnung, die häufig in der Anthropologie sowie in der Archäologie verwendet wird. Wenn komplette Skelette nicht vorhanden sind, so wenn man nicht einfach die Skelette eins nach dem anderen auflisten kann. Um eine fundierte Einschätzung der ursprünglich vorhandenen Anzahl von Menschen oder Tieren anhand der erhaltenen Skelettteile zu erlangen, berechnet man die Anzahl der am häufigsten auftretenden Skelettelemente in einer Sammlung. So, wenn beispielsweise der rechte Humerus oder der Oberarmknochen der häufigste Knochen ist, dann benutzt man diesen rechtsseitigen Knochen, um eine Mindestindividuenzahl zu berechnen. Dies ist natürlich darauf zurückzuführen, dass jeder Mensch nur einen rechten Oberarmknochen hat. Das andere Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung war die Feststellung, dass die Knochen nicht rezent in den Boden gelangt waren, also nicht in den letzten paar Jahren, sondern mindestens einige Jahrzehnte im Erdboden lagen. Für Polizei und Gerichtsmedizin ist dies von der Bedeutung, da es sich bei dem Befund nicht um ein rezentes Verbrechen handeln konnte. Eine ebenfalls vor Ort gefundene Ampulle mit Resten von Flüssigkeiten wurde untersucht. Diese Flüssigkeit erwies sich als Procain, ein Lokalanästhetikum, das erst seit 1905 hergestellt und verwendet wird. Weitere Analysen fanden nicht statt. Anstrengungen, die Herkunft dieser Knochen zu erfassen, wurden nicht unternommen. Im Dezember 2014 wurden dann die Knochen und fast alle assoziierten Funde dem Krematorium Ruhleben übergeben, dort eingeäschert und anonym begraben. Auf Nachfrage hieß es, dass dies eine Routineverfahren in Berlin sei, wenn menschliche Überreste ohne persönliche Identifikation gefunden werden. Am 3. Juli, zwei Tage nach der Entdeckung der Grube mit Knochen, erschien ein erster Artikel in der Presse, in der BZ. Die kurze Nachricht erwähnte den Befund und wies darauf hin, dass das Gelände, auf dem die Knochen gefunden wurden, zum ehemaligen KWIA gehörte. Der Text machte auch eine Verbindung zwischen dem KWIA und Auschwitz in Person von Josef Mengele klar. Und ich zitiere, dort, das heißt im KWIA, wurden Leichenteile ermordeter Menschen untersucht, die der KZ-Arzt Josef Mengele aus dem Vernichtungslager Auschwitz an das Institut schickte. Ende Zitat. Tatsächlich wurde dies in einem Bericht des ungarischen Arztes Miklós Naisli, der für Josef Mengele in Auschwitz in der Pathologie arbeiten musste, drastisch beschrieben. Und ich zitiere die Worte von Naisli. Danach erhielten wir den Befehl, die Leichen zu sezieren und ein sehr genaues Protokoll über die Sektion herzustellen. Sodann ätzten wir die Leichen der anormalen Person mit Chlorkalk und stellten die sauberen Knochen in Paketen zusammen und schickten diese dem Anthropologischen Institut in Berlin-Dahlem. Es ist meistens angenommen, dass dieses Anthropologische Institut in Berlin-Dahlem das KBIA bedeutet. Umso skandalöser war die Vernichtung der Knochen noch dazu durch den Vorgang der Einäscherung in einem Krematorium samt anonymen Grab. Nach dieser Vernichtung der menschlichen Spuren entwickelte die Öffentlichkeit ein starkes Interesse an dem Befund, das eine Resonanz in der Presse fand. Teilweise waren völlig überzogene Anschuldigungen zu hören, dass bewusst Knochen aus Auschwitz vernichtet wurden. Auch innerhalb der Universität wurden der Befund und die Vernichtung der Knochen erneut in einer beim Präsidium angesiedelten Arbeitsgruppe thematisiert. Hierbei ging es nicht nur um eine weitere Aufarbeitung und eventuelle Planung von Forschungen vor Ort, sondern auch um die Frage eines angemessenen Gedenkens für die unbekannten Menschen, deren Gebeine gefunden worden waren. Diese führte unter anderem zu einer Gedenkaktion am Tag der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar 2015. Die kleine Gedenkzeremonie fand vor dem Institutsgebäude des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Instituts in der Ine-Straße 22 statt. Der damalige FU-Präsident Alt sowie die Vizepräsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, Angela Friederici, nahmen daran teil. Längerfristig wurde von der Arbeitsgruppe vereinbart, dass alle weiteren Bodeneingriffe auf diesem Gelände archäologisch begleitet werden würden. Das heißt, dass ArchäologInnen während solcher Tätigkeiten immer dabei sein sollten, um eventuelle ähnlich geartete Spuren zu dokumentieren und zu sichern, ob Gebeine oder Beifunde. Seit dem zufälligen Fund im Sommer 2014 fanden mehrere archäologische Baubegleitungen bei Gartengestaltung sowie Reparaturen auf dem Gelände statt. Zudem wurden archäologische Untersuchungen durchgeführt, die der Klärung spezifischer Fragen bzw. Verdachtsmomente im Umkreis des anfänglichen Fundes dienten. Insgesamt gab es 6 Grabungen, darunter 4 Baubegleitungen und 2 archäologische Untersuchungen, die letzten hier in Blau und in Gelb gekennzeichnet. Bevor ich die Ergebnisse dieser Grabungen zusammenfasse, möchte ich einen für die Ausführungen wichtigen archäologischen Begriff erläutern. Es geht um den Begriff Grube. Archäologisch gefundene Gruben sind Aushübe im Boden, die von Menschen vergangener Zeiten gemacht wurden. Vergangen ist ein ausdehnbarer Begriff, der eine Zeit vor Tausenden von Jahren, aber auch gestern und alles dazwischen bedeuten kann. Diese Gruben, die manchmal symmetrisch und regelmäßig, manchmal amorph sind, manchmal flach, aber auch oft tief, dienten verschiedenen Zwecken. Sie können zum Lagern benutzt werden, sie können, um Tote beizusetzen, benutzt werden, um Abfall zu entsorgen, aber auch für das Verbergen von Dingen. Die Grube, in der die ersten Knochen 2014 neben der Bibliothek gefunden wurden, wurde durch die polizeiliche Bergungsarbeit vollkommen zerstört. Nichtsdestotrotz blieben viele Knochenfragmente von Menschen sowie von Tieren im Erdboden und konnten bei einer archäologischen Nachgrabung in der direkten Umgebung geborgen werden. In weiteren Arbeiten dort kamen 3 andere Gruben zum Vorschein. Eine kleine Grube enthielt nur Tierknochen, während die beiden anderen Gruben viele fragmentierte menschliche Knochen sowie Tierknochen und verschiedene Objekte wie Kunststoffmarken oder Stücke von Gipsabformungen beinhalteten. Trotz anderslautender Aussagen der Bauabteilung der Freien Universität hatte die damals tätige Baufirma den Boden rund um den Leitungsgraben nicht komplett ausgetauscht, wie dies oftmals in Berlin wegen Bodenkontamination geschieht. In diesem Falle wären kaum Spuren von der ersten Entdeckung übrig geblieben. Das heißt, wenn man neuer Boden reinfüllt, dann ist das alles andere weg. Wie sich bei unseren Arbeiten herausstellte, hatte man den Leitungsgraben über seine gesamte Länge mit dem vom Bagger herausgenommenen Aushub gefüllt. Mithin kamen dort Knochen und Gegenstände zutage, die ursprünglich in der im Sommer 2014 entdeckten Grube gewesen sein mussten. Diese Situation bedeutet allerdings auch, dass die materiellen Reste im langen Schnitt nicht mehr in den Kontexten gefunden wurden, in denen sie ursprünglich vergraben worden waren, sondern ausschließlich in einem umgelagerten Zustand angetroffen waren. Im Gartenbereich des heutigen CEDIS-Gebäudes, das heißt nicht mehr neben der Bibliothek, sondern im Garten des CEDIS-Gebäudes, wurden ebenfalls Gruben gefunden. Im Gegensatz zu denen neben der Bibliothek enthielten diese allerdings ausschließlich Tierknochen. Wie kann die räumliche Verteilung der Gruben an der darin enthaltenen Knochen in der Landschaft des damaligen KWIA verstanden werden? Ich fange mit den letztgenannten Befunden an. Hierzu muss man wissen, dass das heutige CEDIS-Gebäude während der Existenz des KWIA das Direktorenhaus des Instituts war. Denn wie alle anderen Institute hatte das KWIA ein Institutsgebäude sowie eine prachtvolle Direktorenvilla. Und ganz kurz ein bisschen im Vergleich. Heutzutage in der Boltzmannstraße 3 etwa befand sich das vor kurzer Zeit frisch renovierte Gebäude des bereits erwähnten ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie und daneben sein Direktorenhaus in der Boltzmannstraße 1. Dort im Institutsgebäude ist heute das Institut für Rechtswissenschaft der FU angesiedelt, während sich im damaligen Direktorengebäude die Lateinamerikanistik befindet. Im Direktorenhaus des Instituts für Biochemie residieren heutzutage graduierten Schulen des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften, während das zugehörige Institutsgebäude woanders stand. So im Gegensatz zu einem eher normalen Fall waren Institutsgebäude und Direktorenvilla in diesem Fall getrennt räumlich. Aber zurück zum KWIA. Der Plan für den Bau der Villa zeigt im Detail die Gartenplanung samt Hecken, Obstbäumen und so weiter. Der Grundriss des heutigen Gartens entspricht im Großen und Ganzen dem Garten der damaligen Villa. Sogar ein alter Apfelbaum scheint noch da zu sein. Dies verdeutlicht, dass die entdeckten Gruben mit Knochen im heutigen Gartenbereich dem ehemaligen Direktorenhausgarten zugehörten. Das heißt, diese zwei mit Tierknochen. Die dort von uns aufgedeckten gefundenen Gruben waren klein und flach und lagen unweit der Geländeoberfläche. Und diese Grube mit den Knochen wurde direkt da unter dem Apfelbaum gefunden. Im Gegensatz zu den neben der Bibliothek enthielten diese Gruben allerdings ausschließlich Tierknochen. Diese Tierknochen wurden wahrscheinlich für Experimente benutzt werden, das heißt die Tiere, das heißt sie waren Labortiere. Unter dem besagten Apfelbaum etwa fand sich eine Grube, in der nur Vorderfüße von Ferkeln waren. Bekannt ist auch, dass das rote Kaffee, was bis vor kurzem als Kaffee verwendet wurde, ehemals ein Stall für Versuchstiere des Instituts war. Die Gruben mit menschlichen Überresten wurden ausschließlich außerhalb des bebauten Geländes des KWIA gefunden. Sie lagen zwar auf dem Grundstück, jedoch in einem hinteren Teil südlich der Direktorenvilla und südöstlich des Institutsgebäudes. Ursprünglich sollte der südliche Teil des Geländes dem Anbau von Futterpflanzen für die im Institut gehaltenen Labortiere dienen. Im Jahr 1936 wurde dort eine Reihe Tierställe gebaut, die einen Teil der Felder einnahmen. Die entdeckten Gruben, also mit Menschenknochen in diesem Fall, lagen in der östlichen Flucht der Tierställe. Auch im Bereich der Grube, die im Sommer 2014 vom Bagger angeschnitten worden war, entdeckten wir eine flache Grube, die nur Tierknochen enthielt. Und zwar solche von Kaninchen. Es ist bekannt, dass Hans Nachtsheim, ein Institutsmitglied, und spätere FU-Professor zu Versuchszwecken mit Kaninchen experimentierte und auch mit epileptischen Kindern. Im FU-Archiv befinden sich Fotografien der Tierställe für diese Tiere als auch von deren Abriss aus Anlass der Erstellung der Bibliothek. Grundsätzlich ergab sich aus unseren Nachgrabungen, dass die Gruben im Garten des KBIA in zwei Typen unterteilt werden können. Kleine, flache und oberflächennahen Kuhlen, die ausschließlich Tierknochen enthielten, und große, tiefreichende Gruben, in denen sich vor allem Menschenknochen, aber auch Tierknochen befanden. Die Knochen sowie hiermit assoziierte Gegenstände waren in den unteren Teilen der großen Gruben abgelagert. Die oberen Sedimente blieben weitgehend fundleer. Dies deutet auf die Absicht hin, die menschlichen Knochen und Objekte dort zu verstecken, wo kleine Bodeneingriffe wie irgendwas einpflanzen, sie nicht zum Vorschein bringen würden. Darüber hinaus war der Ort, an dem diese Gruben konzentriert vorkamen, eine blinde Ecke des Grundstücks. Denn zu dieser Zeit war die Hanackstraße eine Sackgasse. Sowohl vom Institutsbau als auch vom Direktorenhaus aus war der Ort eine periphere Stelle. Unbekannt ist, wie viele andere Gruben angelegt wurden, die durch den Bau der Universitätsbibliothek komplett zerstört wurden. Wenn man die Verortung der seit 2014 entdeckten Gruben betrachtet, wird sichtbar, dass die riesige Bibliotheksbau, der 1954 in Nutzung ging, durchaus andere Befunde beeinträchtigen bzw. zerstören konnte. Diese Aussage kann auch anhand eines im Jahr 2016 entdeckten Befunds untermauert werden. In einer Grube wurden menschliche Überreste vermischt mit Gegenständen gefunden, die aus den späten 1960er Jahren oder noch später stammen. Die Gegenstände umfassen Styroporverpackungen sowie sogenannte Dumo-Labels. Diese können nicht älter als 1965 sein. Die Verpackung Peanuts, wie sie manchmal benannt werden, wurden erst dann entwickelt, sodass auch die Fundstelle selbst nicht älter sein kann. In der Mitte der 70er Jahre wurde der Magazinturm der Bibliothek gebaut. Das heißt, die ganze Universitätsbibliothek wurde nicht in einem Schwung gebaut, sondern ein zentrales Gebäude und dann zusätzlich Magazintürme. Man hat sich dies so vorzustellen, dass schon in den 1970er Jahren während Bauaktivitäten eine oder mehrere Gruben mit Knochen gefunden worden waren. Daraufhin wurden deren Inhalt, vor allem fragmentierte Knochen, in der schnell angelegten Grube deponiert, in die auch Müll aus der Bauzeit des Magazinturms gelangte. Neuere Methoden der Archäologie erlauben es, mittels geophysikalischer Instrumente sozusagen in den Boden zu sehen, ohne ihn auszugraben. Eine solche Prospektion wurde im Jahr 2022 nach der Ausgrabung auf allen zugänglichen Teilen des Geländes durchgeführt. Außerordentliche Flecken, die sich durch eine hellere oder sehr dunkle Farbe absetzen, können dabei Gruben anzeigen. Derartige Anomalien, die auf Gruben oder andere Befunde unter der Oberfläche hindeuten würden, konnten bei dieser Untersuchung nicht festgestellt werden. Die Prospektion schließt natürlich nicht aus, dass solche Gruben existierten und durch die Nachkriegsbauaktivitäten vollständig zerstört waren. Zudem sind kleinere Unregelmäßigkeiten, wie etwa die flachen Eintiefungen mit den Tierknochen, wohl kaum auf diese Art erkennbar. Um diese Ergebnisse kurz zusammenzufassen: Es gab mehrere Versuche seitens des KBIA, aber auch vermutlich seitens Bauarbeiter in den 70er Jahren, Spuren in Form von Knochen und anderen Gegenständen zu verbergen, das heißt, sie unsichtbar zu machen. Dies geschah durch die Ablagerung in tiefen Gruben. Ob die Wiederablagerung in den 70er Jahren durch die FU absichtlich geschah, lässt sich nicht mehr eruieren. Es ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass dieser FU-Befund das Ergebnis eines sorglosen Umgangs seitens der Baubeteiligten war. Ausgraben, so zeigt sich an den Spuren des Bibliotheksbaus, ist nicht beschränkt auf die Praxis wissenschaftlich geschulter ArchäologInnen. Systematisches Sichtbarmachen hingegen ist eine zentrale Angelegenheit in der Archäologie. Archäologische Ausgrabungen werden oft fälschlicherweise mit einer Art Schatzsuche gleichgesetzt, in der verlorene Zivilisationen und große Schätze entdeckt werden. Computerspiele, TV-Sendungen wie Terra X und Indiana Jones sind für diese Ideen typisch und sie verstärken solche Vorstellungen. Doch das sind natürlich Ausnahmesituationen. Die alltägliche Archäologie besteht vielmehr darin, das Alltagsleben der normalen Mensch aus alten und neueren Zeiten freizulegen. Dabei geht es primär nicht um Dinge, die wir am Ort ihrer Benutzung finden, etwa eine gerade verlassene Küche mit dem gesamten Geschirr und am besten noch irgendwas Kochen in den oder Essensresten in den Töpfen. Das passiert eher selten. Vielmehr besteht das Sichtbargemachte zum größten Teil aus altem Abfall sowie Dingen, die entsorgt wurden oder verloren gegangen waren. Aus diesem erst wird die materielle Seite der Geschichte rekonstruiert. Glanzvolle Entdeckungen sind, wie bereits gesagt, die absolute Ausnahme. Im Gegensatz zur viel besser bekannten Beschäftigung mit der Antike gibt es erst seit kurzem eine Archäologie des 20. Jahrhunderts. Nämlich seitdem die Wissenschaften gewahr wurden, dass schriftliche Zeugnisse bei weitem nicht ausreichen, die Vergangenheit in all ihren Facetten zu rekonstruieren. Mehr noch, weil Schriftquellen nicht unbedingt verlässliche Quellen für vergangene Verhältnisse sind, sondern von Verschweigen und Verfälschen durchsetzt sind. Archäologie kann, auch wenn sie dies oft nicht absichtlich tun mag, solche Untaten wieder ans Licht ziehen. Letztere werden als negatives Kulturerbe bezeichnet, weil sie die gewöhnliche Bedeutung von Kulturerbe als Monument, auf das ein Kollektiv stolz sein kann, in ihr Gegenteil verkehrt. Dies passt genau zu den Entdeckungen auf dem Campus der Freien Universität, die als eine Sichtbarmachung eines negativen und grausamen Erbes beschrieben werden kann. Die Ausgrabungen an der Hanakstraße, wo die Bauarbeiter der Knochen entdeckt hatten, war auch eine Umkehrung. Das, was unter der Erde lag und unsichtbar war, wurde ans Tagelicht geholt. Das, was vergessen oder unbekannt war, wurde ins öffentliche Bewusstsein gezogen. Doch wie in der Archäologie im Allgemeinen ging es nicht nur um eine physische Sichtbarmachung, sondern auch um eine Aufarbeitung und Offenlegung der zugrunde liegenden Bedingungen und Beziehungen, die zu diesen Funden geführt hatten. Sie erzwang eine Auseinandersetzung mit Fragen wie: Wem gehören diese Knochen? Wie sind sie ins KWIA gekommen? Und wann und warum wurden sie in fragmentarischem Zustand in tiefen Gruben am Rand des Institutsgeländes entsorgt? Da der Fund auch durchaus auch kulturelle Züge hat, aber sicherlich keinerlei Grund für irgendeinen positiven Selbstbezug in sich trägt, stellt sich die Frage, wessen Erbe ist das tatsächlich? Das Erbe derjenigen, die es vergraben haben, oder nicht vielmehr der Nachfahren, deren Gebeine hier verborgen waren? Oder derjenigen, die heute hier leben und arbeiten? Wer trägt die Verantwortung für dieses Erbe? Wer kümmert sich darum? Hat dieses Erbe überhaupt mit der FU zu tun? Ein grundlegendes Thema in der Provenienzforschung ist die Erstellung von Biografien, wobei wir in der Archäologie nicht nur Menschen, sondern auch Dingen einen solchen metaphorischen Lebensweg unterstellen. Bei Gebeinen ist die Frage offensichtlich. Es ist die Identifikation der Person. Bei Gegenständen hingegen können wir im Idealfall einen Verlauf von Herstellung über unterschiedliche Nutzungen, Tauschvorgänge und so weiter und dem Wegwerfen verfolgen, wobei Eigentumsverhältnisse eine große Rolle spielen können. Was nun die Gruben an der Hanakstraße angeht, so können wir nicht mit einer genauen Identifikation der menschlichen Gebeine dienen, die wir ausgegraben haben. Wir können keine kulturellen Gruppenzugehörigkeiten ermitteln noch gar Namen. Die archäologisch ausgegrabenen Knochen wurden von einem Anthropologen, Dr. Emanuele Petiti, auf die sorgfältigste Art und Weise analysiert. Jedes der mehr als 16.000 Fragmente wurde individuell nach osteologischen Kriterien aufgenommen. Das heißt, es wurde versucht, das Skelettelement zu identifizieren, das heißt, von welchem Knochen und Körperteil es stammte, das Alter der Person, als sie starb, und ob die Person an Krankheiten litt, die Knochensubstanz beeinträchtigen. Aufgrund der hohen Fragmentierung konnte das Geschlecht nur selten bestimmt werden. Zusammen zeigten diese Eigenschaften, dass die geborgenen Überreste alle Körperteile beinhalteten und dass sie von Menschen aller Altersklassen stammten. Sie wiesen keine besonderen Krankheiten oder anderen Pathologien auf. Aus den gesammelten Daten wurde auch eine Mindestindividuenzahl berechnet, wie ich sie schon eingangs dargestellt hatte. Insgesamt beläuft sich diese auf mindestens 54 Personen und eventuell sehr viel mehr. Als Nebenbemerkung, diese Zahl beinhaltet nicht die 2014 eingeäscherten Knochen. Es gibt unter diesen Knochen einige Merkwürdigkeiten. So sind nicht nur Säuglinge dabei, sondern auch Pföten. Es gibt zudem kleine Hand- und Fußknochen, Rippen- und Wirbelknochen, die meist nicht in Sammlungsbeständen landen. Außerdem wichen die Skelettteile in den beiden in den Jahren 2015 und 2016 archäologisch entdeckten Gruben voneinander ab. In der einen waren recht viele Schädelteile im Gegensatz zu anderen. Ich hatte gerade erwähnt, dass eine Identifizierung der Gebeine nach Individuen nicht möglich war. Ich führe daher kurz aus, welche Methoden zu solchen Untersuchungen zur Verfügung stehen. Erstens muss man zwischen invasiven und nicht-invasiven Methoden unterscheiden. Nicht-invasive lassen den einzelnen Knochen, so wie er gefunden wurde, intakt, während invasive Methoden ein Stück davon zur Untersuchung herausnehmen. Diese Unterscheidung ist äußerst wichtig, da sie kulturelle Vorstellungen von Tod und Nachleben berührt und oftmals in den Bereich der Tabus führt. Nicht-invasive Analysen bestehen, neben der oben genannten Bestimmung nach Körperteil, Alter und Geschlecht, aus Beobachtungen zur sogenannten Taphonomie. Dies ist ein Standardverfahren, das in der Archäozoologie und Anthropologie angewandt wird. Ursprünglich entwickelt wurde die Taphonomie in der Paläontologie, wo sie den Zerfall von Lebewesen und die Versteinerung untersucht. Und ich zitiere: Taphonomie beschäftigt sich mit allen Vorgängen, die vom Tod eines Tieres oder eines Menschen bis zu seiner Auffindung und Bearbeitung einwirken und ihn verändern. Untersucht werden unter anderem Einflüsse von Trockenheit, Kälte, Feuer, Wasser, Pflanzen etc. pp. In der Anthropologie und Archäologie wurde dieses Untersuchungsfeld, das heißt die Taphonomie, ausgeweitet, um Prozesse des Zerfalls und der Zersetzung insgesamt zu betrachten, so nicht nur Knochen, aber auch. Bei Knochen geht es besonders um die Beschaffenheiten der Knochensubstanz. Aus der Spezialanalyse der Knochen des KBIA-Geländes lässt sich schließen, dass viele, aber nicht notwendigerweise alle, aus älteren Kontexten, das heißt aus Zeiten vor der Gründung des KBIA im Jahr 1927, stammten. In anderen Worten, viele der Gebeine stammten nicht direkt aus verbrecherischen Praktiken mit menschlichen Opfern des KBIA oder von mit diesem assoziierten WissenschaftlerInnen. Um Missverständnissen vorzubeugen, ich meine mit dieser Aussage zwar, dass die Knochen aus dem Institut kamen, allerdings waren die meisten wohl keine durch die Angestellten des Instituts oder externe Mitarbeiter ermordete Menschen. Wahrscheinlicher ist, dass die Gebeine aus kolonialen Expeditionen, anthropologischen Sammlungen oder auch aus archäologischen Zusammenhängen stammten. Sie kamen allerdings unmittelbar aus dem KBIA, wo sie für wissenschaftliche Zwecke angeschafft worden waren. Aber ihre Ursprünge können von überall aus der Welt gewesen sein und aus langen Zeiträumen. dass der direkte Ursprung der Gebeine das KWIA war, um einen Schritt zurückzugehen, wird aus den Beifunden deutlich. Dabei handelt es sich unter anderem um Marken, wie man sie generell in Sammlungen verwendet, um Objekte zu sortieren und zu kennzeichnen. Im Falle der Gruben handelt es sich um kleine, runde Kunststoffmarken unterschiedlicher Farbe, teils noch mit kupfernen oder eisernen Metallanhängern und Tintenbeschriftung. Bei genauerer Untersuchung der Handschriften auf den Marken wird auch klar, dass etliche Personen an der Aufnahme von Sammlungsbeständen beteiligt waren. Zudem wiesen manche Knochenfragmente Merkmale auf, die auf eine Sammeltätigkeit, welche Art auch immer, hindeuten. Hierzu gehören beispielsweise Spuren von Klebstoff an Bruchstellen der Knochen. Doch die Zusammenschau des archäologischen und des taphonomischen Befunds ergibt eine komplexe Sammlungsgeschichte. Die Taphonomie deutet an, dass die Knochen aus einer langen Zeitspanne stammen könnten. Es lässt sich also vermuten, dass viele der Fragmente sogar nicht zum ersten Mal begraben waren, als sie in den Gruben auf dem heutigen FU-Gelände eingegraben wurden. Wir nehmen also an, dass etliche Knochenfragmente schon eingegraben wurden, dann ausgegraben in irgendeine Form, das heißt sichtbar gemacht, und dann wieder eingegraben, bevor sie von unseren archäologischen Grabungen nochmal ausgegraben und sichtbar gemacht worden sind. Wie ich bereits erwähnte, fanden wir auch vermischt in den Gruben mit menschlichen Gebeinen Tierknochen vor. Einerseits handelt es sich dabei um Labortiere des KWIA, wie die schon erwähnten Kaninchen, andererseits um Knochen von Nutztieren wie Rindern, Schafen und Ziegen. Die Fragmente der Nutztiere hatten ähnliche taphonomische Beschaffenheiten wie die menschlichen Überreste, während die Knochen der Labortiere deutlich anders aussahen. Aus diesem Grund beschlossen wir, zwei Nutztierknochen an ein Labor zur Radiokarbon-Datierung zu schicken. Die Ergebnisse waren völlig unerwartet. Einer wurde auf etwa 1000 vor unserer Zeit datiert, der andere auf etwa 1600 vor unserer Zeit datiert, das heißt 3000 bis 3600 Jahre alt. Das bedeutet, dass auf jeden Fall die Lebenszeit dieser beiden Tiere weit früher liegt als alles, womit wir uns bisher beschäftigt hatten. Sie lassen sich daher einer archäologischen Quelle zuordnen, auch wenn unklar ist, wo die Fundstätte war oder die Fundstätten waren. Ich möchte betonen, dass man diese Zeitbestimmung nicht notwendigerweise auf die menschlichen Überreste oder gar auf alle gefundenen menschlichen Gebeine übertragen kann. Jedoch ist die räumliche Assoziation der Tier- und Menschenknochen sowie die taphonomischen Ähnlichkeiten gegeben. Daraus resultiert eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass diese Datierung auch für einen Teil der geborgenen menschlichen Überreste zutrifft. Diese zeitlichen Einordnung widerspricht allerdings, dass das Knochenensemble atypisch für archäologische Sammlungen ist. Nehmen wir die im Jahr 2014 entdeckten Prokainflasche als Indiz sowie das Styropor in einer zweiten Grube. Diese sind sogenannte Termini postquem. Das heißt, das Anlegen der Grube kann allerfrühestens im Jahr der Entwicklung dieser Produkte entstanden sein. Für die dritte Grube gibt es einen Hinweis in Form vom Abdruck eines gedruckten Papiers, der innerhalb einer Gipsformung eines Mannes entdeckt wurde. Auf dem Abdruck wurde die russische Revolution erwähnt. Dies liefert ein Terminus postquem von 1917. Archäologisch gesehen liefern die gerade zusammengefassten Ergebnisse ein Bild dessen, was ausgegraben wurde. Verständlicherweise wünscht man sich nähere, eventuell individuelle Identifikation der Gebeine. Deren starke Fragmentierung verhinderte eine solche Identifikation mit nicht-invasiven Methoden, wie bereits dargestellt. Man könnte sich mit ungewissem Resultat nunmehr invasiven Methoden zuwenden. Zu diesen zählen die Genetik und die Isotopenanalyse, aber auch Radiokarbon-Datierungen, wie wir sie auf Tierknochen verwendet haben. Diese invasiven Analysen wurden jedoch nicht an menschlichen Gebeinen durchgeführt. Aufgrund der Angaben von Miklós Naishly stand natürlich weiterhin der Verdacht im Raum, dass Knochen aus den Gruben aus Auschwitz stammen könnten. Um nun eine ethisch fundierte Position zur Anwendung invasiver Analysen zu erreichen, wurden die archäologischen und anthropologischen Untersuchungsergebnisse in ersten Gesprächen den Zentralräten der Jüdinnen und Juden in Deutschland sowie der deutschen Sinti und Roma erläutert. Aushandlungen über den weiteren Umgang mit den Gebeinen fanden aber auch mit selbstorganisierten Gruppen mit kolonialen und anderen Hintergründen statt, deren Vorfahren potenziell ebenfalls mit diesen Gebeinen zu tun haben könnten. Sehr deutlich wurde der Wunsch ausgesprochen, die sterblichen Überreste keiner weiteren wissenschaftlichen Untersuchung zu unterziehen und sie stattdessen in einer würdigen Art zu bestatten. Dies geschah auf dem Waldfriedhof in Dahlem am 23. März letzten Jahres. Da keine menschlichen Gruppen eindeutig mit den Knochenfunden in Beziehung gebracht werden konnten, hatten die Betroffenen einvernehmlich beschlossen, dass eine nicht religiöse und möglichst nicht eurozentrische Bestattung vorgenommen werden sollte. Die menschlichen Gebeine befinden sich nun außerhalb des Geländes der Freien Universität bzw. des ehemaligen KWIAs. Sie sind jedoch nicht mehr komplett unsichtbar. Auch wenn sie wieder unter der Erde sind, steht dort ein Grabstein, es kommt auch eine Informationstafel dazu, der sie im Gedächtnis behält. Und obwohl die Menschen nicht namentlich genannt werden können, wissen wir einiges darüber, wie ihre sterblichen Überreste behandelt wurden. Und auch wenn die Gebeine oder zumindest viele davon nicht von Orten der grausamsten Nazi-Verbrechen stammen, sind es immer noch keine unproblematischen Zeugnisse. Sie verweisen auf den erbärmlichen Mangel an Verantwortungsgefühl der WissenschaftlerInnen des KWIA sowie der Institution an sich. Die Knochen, die im Erdboden gefunden wurden, waren keine Bestattungen, sondern eine schäbige Entsorgung. Eine Entsorgung von Menschen. Dies muss nicht nur als ethisch unreflektiert eingestuft werden, es war zynisches und unmenschliches Verhalten. Ich komme zurück zu dem Begriff des Erbes, den ich anfangs erwähnt hatte. Mittlerweile kommt es bei archäologischen Projekten häufig vor, dass sterbliche menschliche Überreste, aber auch sakrale Gegenstände sowie Kunstobjekte von Nachkommen zurückgefordert werden. Das kennen Sie bestimmt auch alle aus Nachrichten. Dies geschieht zum Beispiel in Nordamerika, wo indigene Gruppen die Rückgabe von Sammlungen fordern, die in Museen und Universitäten lagern. Doch wenn die Herkunft von Objekten oder Knochen nicht mehr klar ist, wer kann sie zurückfordern? Und wer ist dafür verantwortlich, wie mit ihnen umgegangen wird? Das sogenannte NAGPRA-Gesetz in den Vereinigten Staaten, das steht für Native American Graves Protection and Repatriation Act, greift das Problem auf, wie man die Zugehörigkeit von menschlichen Gebeinen und Gegenständen bestimmt, wenn über historische oder archäologische Quellen keine Klarheit erlangt werden kann. Das Gesetz regelt den Umgang mit prähistorischen Resten, also denjenigen, deren Zugehörigkeit unklar oder umstritten ist. Das Gesetz betrifft die Gebeine in Sammlungen, die von Museen und Bundesbehörden als indianische Überreste eingestuft werden, für die jedoch keine Beziehung zwischen einer heute lebenden Gruppe und einer identifizierbaren früheren Gruppe bekannt ist. Die Regel schreibt vor, dass diejenige indigene Gruppe, die in der Herkunftsregion der menschlichen Überreste lebt oder lebte, als Nachfahren gelten. Es herrscht hier also ein Territorialitätsprinzip. Wie lässt sich dies auf die Situation auf dem FU-Campus übertragen? Die Nachfolgeeinrichtung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ist die Max-Planck-Gesellschaft, die noch heute, wie wir bereits gesehen haben, Grundstücke und wissenschaftliche Institute in Berlin-Dahlem besitzt. Diese Gesellschaft befindet sich auch in einer institutionellen Verwandtschaft mit der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft als deren Nachfolgerin. Das sagt die Max-Planck-Gesellschaft sehr offen. Sie erbt damit auch eine grundlegende Verantwortung für die Forschungspraktiken der Institute der KWG. Und die Freie Universität. Sie existierte nicht in der Zeit des KWIA. Jedoch stehen Universitätsgebäude auf diesem Gelände, die übernommen, übergeben oder neu errichtet wurden. Auch wenn es keine direkten historischen Beziehungen gibt, spielt hier die räumliche Kontinuität eine Rolle. Als Institution muss auch die FU Verantwortung übernehmen, ob gewollt oder nicht. Dies ist umso mehr der Fall, als die Universität höchstwahrscheinlich für die Entstehung einer der Gruben zuständig ist, nämlich derjenigen, die mit den menschlichen Knochen und Gegenständen aus den 60er oder 70er Jahren gefüllt war. Es handelt sich also um eine ineinander verstrickte Geschichte und damit eine institutionell historische Verantwortung, die nicht leicht entwirrbar ist. Dennoch steht so viel fest, dass die Max-Planck-Gesellschaft den größten Anteil an diesem negativen Erbe zu tragen hat. Nicht nur moralisch, sondern auch praktisch, nämlich für die materiellen Grundlagen eines angemessenen Gedenkens an die Opfer der Untaten ihrer Vorgängerinstitution. Das Gelände, wo heutzutage Universitätsbibliothek, Otto-Suhr-Institut, Sedis-Gebäude und Rotes Café stehen, ist eine vergiftete Landschaft, auch wenn es sehr idyllisch aussehen kann. Egal, wo man auf dem Gelände gräbt, findet man irgendetwas. Nicht überall Knochen oder verdächtige Gegenstände, sondern auch andere Dinge. Zum Beispiel Ziegel- und Betonbruch, Nägel, Verpackungsreste und so weiter. Sie sind Teil des modernen Abfalls, mit dem wir unsere Umwelt verschmutzen und vergiften. Dieses Grundstück ist jedoch nicht nur materiell kontaminiert, und zwar durch die verborgenen Reste der wissenschaftlichen Aktivitäten der Männer und Frauen des KWIA sowie durch die beiläufige Entsorgung solcher Sachen in den letzten 75 Jahren. Es ist auch historisch vergiftet durch die Geschichte des Instituts, wie wir sie aus Dokumenten, Bildern und mündlichen Zeugnissen kennen. Wer sich für die Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Institute in Dahlem interessiert, kann auch gut nachvollziehen, dass sich auch auf anderen Grundstücken unangenehme Geheimnisse verbergen dürften. Ich habe am Anfang meines Vortrages ausgeführt, dass ich eine wichtige Facette der Geschichte der Freien Universität anhand eines kleinen Areals darstelle. Dies mag von der weiten Perspektive anderer Vorträge in dieser Reihe abweichen. Dennoch erschließt diese räumliche Fokussierung ein sehr viel weiteres Netzwerk an Beziehungen. Die WissenschaftlerInnen des KWIA hatten Beziehungen zu ihren KollegInnen in anderen Kaiser-Wilhelm-Instituten, in Dahlem, aber auch außerhalb. Sie pflegten direkte sowie indirekte Kontakte zu Institutionen und KollegInnen in vielen Regionen der Welt. Diese reichten von Universitäten über ehemalige Kolonialgebiete bis hin zu Konzentrationslagern. Um voraussehbaren drastischen Strafen zu entgehen, hatten die Institutsmitglieder Teile ihrer Sammlungen und Unterlagen kurz vor Kriegsende ausgelagert oder vernichtet. Bei anderen wissen wir nicht, wo sie gelandet sind. Über Verheimlichungen, wie diejenigen, über die ich heute Abend geredet habe, wissen wir nun einiges durch die Archäologie. Dankeschön.
Das war die Archäologin Susan Pollock über die Knochenfunde auf dem Gelände des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik und über die Rolle der Archäologie bei der Aufklärung solcher verborgener Aspekte der Geschichte. Sie hat ihren Vortrag am 16. Januar 2024 gehalten an der Freien Universität Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.